This is Viva Con Agua.
Herzlich willkommen, alles für einen guten Swag mit Marc Hornschuh.
Hallo.
Marc, was machst du so im Leben?
Ich spiele ein bisschen Fußball. Bei FC St. Pauli seit 2015 jetzt. Und nebenbei treffe ich mich ab und zu mit dir und quatsche ein bisschen über Gott und die Welt.
Wenn man jetzt den, kannst du dich reinversetzen in den Klischee-Fußballer und mir ein paar Fragen aus nicht deiner Perspektive, sondern den Klischee-Fußballer beantworten?
Kann ich versuchen, ja.
Was fährst du für ein Auto?
Mercedes AMG.
Nee, wir machen auch nicht zu tief rein. Das ist auch unfair. Bist du, was fährst du für ein Auto privat?
Car2Go, ehrlich gesagt.
Car2Go.
Ja. Oder right now, Six Share. Also, ich mixe mich durch im Moment.
Bist du auch deswegen beim FC St. Pauli? Weil du vielleicht ein bisschen unkonventioneller daherkommst oder ein bisschen andere.
Glaube ich nicht. Also, es war Zufall, aber ich fühle mich hier sehr wohl. Also, es passt auf jeden Fall.
Wie läuft so ein Zufallstransfer? Also, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ja, ganz viel. Es gibt ganz viele Projektionen so über Profifußballer und Vorstellungen, aber wie läuft so ein Zufallstransfer?
Ja, also Zufall ist natürlich auch ein schwieriges Wort, aber 2015 bin ich nach Frankfurt gewechselt, zum FSV Frankfurt, wo es auf Anhieb nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, und dann bin ich in der gleichen Transferperiode also zu St. Pauli gewechselt.
Innerhalb, das sind dann 4 Wochen oder sowas.
Das ist die Transferperiode.
Achso, ist Juni bis August.
Genau, also ich hatte schon im März bei Frankfurt unterschrieben, weil mein Vertrag ist da dann bei Dortmund ausgelaufen. Aber ja, da hat es nicht so funktioniert und das Angebot kam von St. Pauli und dann bin ich mit meiner Freundin nochmal direkt von Frankfurt nach Hamburg gezogen.
Das passiert aber auch nicht so oft, glaube ich, oder?
Das nee, genau. Also einer Transfer. Ich muss auch erstmal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Aber man darf zweimal in einer Transferperiode wechseln. Dreimal nicht, aber zweimal ging.
Das ist wie wenn Felix Magath einen Spieler einwechselt und 5 Minuten später ihn wieder auswechselt.
So ungefähr.
Sehr geil. Seit wann spielst du Fußball?
Boah, seitdem ich 3, 4 bin, also seit 1994.
Und seit wann so im Verein?
Seit 1994.
Also, vielleicht auch.
Also Mini-Kickers hieß es früher.
Aha.
In Dortmund.
Auch beim BVB schon?
Nee, ich glaube BVB geht los in der U9. Also okay. Wie gesagt, ich war 3 oder 4.
Mhm.
TuS Körner ist der Verein, so ein kleiner Dorfverein in Dortmund.
Und wann würdest du sagen, ist es so professionell geworden, also mit 4, 5 Mal unter Training?
Eigentlich, als ich dann zu Dortmund gewechselt bin, in der U12, also mit 11 Jahren, fängt es eigentlich schon an mit 4, 5 Mal die Woche Training, Wochenende, Turniere oder Spiel. Also es geht relativ früh los mit sehr viel Training.
Wenn du zurückguckst, ich meine, du hast die U12, Borussia Dortmund gespielt, wie viele davon verdienen jetzt ihr Geld mit Fußball?
So, 3 vielleicht, 3 von 15, 20.
Krass.
Ja.
Das heißt, nur weil du bei Dortmund früh spielst, heißt nicht, dass du schaffst. Das Sieb ist hart.
Ja, brutal. Also in Dortmund war es dann auch so, dass du warst dann in der U12 und dann jedes Jahr wurde halt aussortiert. Das hieß dann, dass du am Ende der Saison hast du einen Anruf vom Trainer bekommen, wo er dir dann gesagt hat, ob du übernommen wirst oder nicht. Also
du hast du den Anruf bekommen oder deine Eltern?
Also mein Papa hat den Anruf entgegengenommen und mir gesagt, du Marc, hier ist
der Trainer,
möchte mit dir sprechen.
Jedes Jahr?
Ja, also es ging bis zur U15, glaube ich, und dann fing es ja an mit Verträgen.
Mit 15 hast du deinen ersten Vertrag unterschrieben?
Ich müsste 15 gewesen sein, ja.
Ich weiß nicht, wie transparent du damit umgehst, aber was verdient man mit 15?
So ein Minijob, würde ich sagen.
Minijob. Aber es ist mit 15 geil. Plötzlich 450 Euro.
Überragend.
So.
Ich weiß nicht, ob ich 15 oder so. Ich glaube 15, ja. Aber es war cool. Ja.
Wenn du so durchs Leben läufst, wie oft ist dir bewusst, dass es so ein Segen ist, auch dieser Oder Geschenk? Oder ist es Geschenk? Oder ist es eigentlich alles hart erarbeitet? Also ich meine...
Ja, es so, kommt drauf an, wie man es sieht, aber so richtig bewusst ist es mir, glaube ich, geworden, als ich fertig war mit der Schule. Mhm. Also ich habe Abi gemacht und das habe ich halt, ich sag mal, zweigleisig bin ich da gefahren. Ich habe schon bei den Profis trainiert in Dortmund und habe gleichzeitig halt Schule gemacht.
Verstehen die Lehrer das, dass man sagt, ey, sorry, ich kann morgen die Geschichtsarbeit echt nicht mitschreiben, weil ich habe Profi-Training?
Ja, ich habe ja mit Lasse, kennst du ja auch ganz gut, Lasse, so wie ich, wir haben zusammen Abi gemacht und wir waren dann, ich bin auf seine Schule gewechselt, weil das so eine Sportschule war, wo es ein bisschen lockerer war für uns, wo wir dann schon häufig mal gesagt haben, ey, es geht jetzt nicht, wir müssen jetzt los zum Training. War auch meistens
so. War auch mal, nicht immer.
Aber so dann nach der Schulzeit hat man schon gemerkt, boah, krass, jetzt kann ich nur noch Fußball spielen, wie geil ist das eigentlich? Ohne, dass du vorher von 7 bis 4 in der Schule warst oder von 8 bis 4. Und da hast du gemerkt, pff, das ist schon ganz geil.
Wenn du hast dann bei Dortmund, FSV Frankfurt und St. Pauli gespielt. Das sind deine drei Stationen.
Ja, also bei Frankfurt habe ich nicht gespielt.
Aber also nicht mal ein Probetest?
Ja, doch. Also ich habe die Vorbereitung mitgemacht.
Ja.
Aber nicht gespielt.
Und du kannst ja auch immer sagen, ey, Micha, halt's Maul und darüber will ich nicht reden. Aber was war der Grund für deinen Wechsel? Also was hat dir nicht, also warst du
bei Frankfurt?
Ja.
Also es war so, dass ich habe ja im März unterschrieben.
Ja.
Und da war noch ein anderer Sportdirektor und Trainer da. Und dann, ich habe im März unterschrieben, ich glaube, da waren die Achter oder so in der Liga. Und dann haben die auf einmal alles verloren und haben den Sportdirektor und Trainer rausgeschmissen. Und dann einen neuen Trainer geholt, der ja wohl nicht so auf mich stand. Und dann hat es nicht gepasst. Und ich habe zum Glück den Anruf von St. Pauli bekommen, wo ich dann direkt gesagt habe, okay, Abfahrt.
Ah, das heißt, du warst nicht happy und dann wusste das derjenige, der von St. Pauli angerufen hat, dass du nicht happy warst? Oder haben die einfach auf blöd angerufen?
Ich glaube, weil Lasse ist jetzt wieder im Spiel, da auch so ein bisschen dem Trainer gesagt hat, ey, der
ist
gerade nicht so happy und eigentlich ein ganz guter Zocker. Und St. Pauli war gerade auf der Suche nach so einem, also nach einem Spieler auf meiner Position. Und ja, das war dann vielleicht ein glücklicher Zufall, dass es gerade so gepasst hat. Und dann ja, haben wir unsere Sachen in Frankfurt gepackt.
Was ist deine Position für Leute, die jetzt
Fußball nicht? Defensives Mittelfeld oder Innenverteidiger.
Ah, das ist der Innenverteidiger auch. Ja. Wie flexibel können Fußballer spielen? Also die meisten sind schon sehr positionsgetreu, ne?
Ja, schon. Also ich glaube, jeder Fußballer hat eigentlich eine Position, wo er sagt, das ist meine Position. Ja, aber...
Kimmich Ausnahmetalent? Würdest du sagen, der kann fast alles spielen?
Ja, ich würde sagen, er kann zwei Positionen spielen, also rechter Verteidiger und Sechser.
Mehr nicht?
Das sind so seine Positionen, wo ich sage, da würde ich ihn sehen. Aber ich glaube, dass er, ich sag mal, in der zweiten Liga jede Position spielen könnte, ne? Also,
ja. Wie krass ist der Unterschied, erste, zweite, dritte? Wie würdest du es jemandem erklären, ja, der keine Ahnung von sowas hat?
Es wird halt, also je höher die Liga, desto schneller wird es vor allem und desto
also athletischer. Die Entscheidung quasi.
Genau, du hast weniger Zeit, du musst schneller sein. In der dritten Liga ist es eigentlich so, dass es sehr hart ist, also sehr zweikampfbetont, viel kämpfen, weniger technisch, also da ist schon mal länger, also häufiger, dass ein Ball lang geschlagen wird, als jetzt in der zweiten Liga auch ab und zu. Aber in der ersten Liga ist es schon, dass du sehr viel technisch spielst und sehr schnell.
Was fasziniert dich beim FC St. Pauli und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Fußballvereinen?
Eigentlich, dass sie eine gute Verbindung schaffen zwischen leistungsorientierten Vereinen, aber auch ja, einfach die sozialen Projekte, die sie unterstützen und damit halt einfach eine ganz andere Wirkung haben, glaube ich, als Verein auch. Dadurch, dass sie auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt Fußballfans sind, mit ins Boot ziehen und dadurch einfach eine ganz andere Bandbreite haben, ja, die viel schafft, glaube ich.
Du hast dich ja von dir aus gemeldet quasi. Was war dein Impuls? Also es ist ja immer, es gibt so ein paar, es ist sogar so, manchmal glaube ich jetzt mittlerweile, dass Viva Con Agua für viele sehr groß wirkt, ja, obwohl es gar nicht so groß ist. Also wenn man genauen Spenden haben, wir letzte 3,5 Millionen, das klingt erstmal viel, aber es ist ja nicht so viel, wenn es um 46 Millionen Menschen geht, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und ich habe jetzt schon öfters von Leuten gehört, wollten uns gar nicht melden, dachte, braucht ihr gar nicht an Support und so weiter. Und es ist trotzdem eigentlich immer das Schönste, wenn sich Leute proaktiv melden und sagen, ey, ich will was machen, was kann ich machen, oder ich habe die und die Idee. Was war deine Motivation? Warum hast du dich gemeldet?
Also erstmal, weil ich glaube, dass wir beide so eine ganz gute Verbindung haben und ich das richtig cool finde, was du machst und was ihr macht. Und andererseits, weil ich auch gemerkt habe, ich hatte jetzt in den letzten 2 Jahren eine Zeit, wo ich mich viel um mich kümmern musste, weil ich schwer verletzt war und Rückenprobleme hatte. Und dann aber jetzt auch irgendwann gemerkt habe, als ich wieder fit wurde, dass ich auch nicht mehr Bock hatte, mich nur um mich zu kümmern. Und einfach dachte, ich glaube, es tut mal ganz gut, wenn man den Fokus auf was anderes richtet als auf seinen Rücken. Und wenn man da mit anderen Leuten helfen kann, ist es doppelt gut. Deswegen war das eigentlich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, ey, kümmere dich mal um was, was vielleicht nicht mit deiner Verletzung zu tun hat, weil, wie gesagt, das habe ich 1,5 Jahre gemacht. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar coole Sachen zusammen gemacht und es macht einfach Spaß.
Was ist für dich soziales Engagement?
Eigentlich einfach aktiv sein mit anderen Leuten, die auch Bock haben, was zu schaffen für andere Leute. Und ja, auch ein bisschen die Reichweite, die man vielleicht hat, nutzen, um andere Leute auch mit ins Boot zu nehmen. So, dass das eigentlich immer größer wird und ja, die Leute, die viel haben, vielleicht was abgeben können für die Leute, die nicht so viel haben.
Reichweite finde ich ein ganz interessantes Ding, auch gerade im Kontext von dir, weil du bist jemand, glaube ich, der eine Reichweite absolut hat. Du hast ein Gehör in der Gesellschaft, also Profifußballer werden immer gehört. Und wie wichtig ist Reichweite im Fußball-Game geworden und so? Also weil ich habe einmal diese absurde Zahl, ich weiß nicht mehr, wie es war, ganz genau, jetzt bitte mich nicht festnageln, aber als Chicharito zu Bayer Leverkusen gewechselt ist,
ja,
da hatte er schon auf jeden Fall deutlich mehr Insta-Follower wie, wie Leverkusen.
Ja.
Und nur durch den Wechsel haben die so sau viele bekommen. Und das war jetzt auch wieder, ob das Cristiano Ronaldo war, der zu Juve ist oder irgendwo, wo es krass geswitcht ist. Oder ich habe es jetzt bei Max Kruse gesehen, der bei Fenerbahce dann einfach mal 400.000 türkische,
ja,
völlig absurde. Und dadurch, dass wir zusammenarbeiten, ist schon fast so, dass ich jetzt eigentlich Türkisch lernen muss. Warum ich das erzähle, ist ja, hat es einen finanziellen Wert schon, glaubst du, bei Fußballvereinen, dass die da drauf gucken?
Ich hoffe eigentlich nicht, aber es wird, glaube ich, immer mehr, weil klar, es ist auch irgendwie ein wirtschaftliches Ding, wenn du jetzt einen Spieler verpflichtest und siehst, der hat, keine Ahnung, 2 Millionen Follower und dadurch kommen 500.000 bis 800.000 auf die Vereinsseite. Ich kenne diese Berechnung nicht, aber ich weiß nicht, wie viel Kohle man allein dadurch wieder reinbekommt. Ne? Ich hoffe schon, dass einfach nur noch auf die Leistung geguckt wird.
Aber so wie du grinst, glaubst du nicht mal dran.
Ich weiß es wirklich nicht. Also dafür bin ich da auch weniger drin als, ich sag jetzt mal, unsere jungen Spieler. Aber ich glaube, es wird immer krasser.
Wie ist es in so einer, also es gibt ja dieses, finde ich, das klassische Mannschaftsfoto nach einem Spiel. Mhm. Wer macht es? Wie passiert das? Also so, weißt du, macht es der Betreuer oder stellt jemand das Foto, Selfie-Mode hin und...
Nee, das macht meistens irgendwer, also ein Betreuer oder jemand von der Presse macht es auch dann und schickt es einfach in unsere Teamgruppe. Also meistens wird es so gemacht. So dass dann jeder posten kann.
Jeder posten kann. Und es sind immer welche oben ohne.
Ah, ja.
Ist es der Zufall?
Oder machen auch manchmal noch Liegestütze davor.
Was?
Nein,
Spaß. Ey, im Fußball, ich will alles. Ich meine, das ist ja das ist eine spannende Kultur.
Nee, ich glaube, das ist reiner Zufall, weil er eigentlich schon duschen gehen wollte und dann wurde jetzt gerade das Foto gemacht.
Okay. Die unangenehm.
Also ich war, glaube ich, noch nie oberkörperfrei.
Ich weiß auch nicht. Ja, ich meine, ihr seid ja auch alle ausprobiert, das ist jetzt auch nicht...
Nee, ich glaube, es gibt Schlimmeres, was man sich angucken kann.
Aber ich habe neulich irgendwas mit Mario Basler und mit Ansgar Brinkmann wieder gesehen. Und,
okay.
Haben die ein ganz anderes Leben noch führen können als Fußball damals? Also so in so einer gewissen Anonymität. Also ich meine, Basler ist bekannt, dass der gesoffen und geraucht hat und... Absolut.
Also, also ich glaube, es gab auch viel, viel mehr Spieler, die noch geraucht haben und weiß nicht, jeden Abend ein Feierabendbier oder so. Ich glaube schon, dass es früher einfach ein bisschen anders war, weil diese Medienwelt noch nicht so krass war.
Und auch das Verständnis von, also so, ich habe mal irgendwann von Philipp Lahm gelesen, dass er das Verständnis von seinem Körper ist sein Kapital und wenn er mit dem nicht sauber umgeht, ja, dann stürzt er halt ab.
Also auf jeden Fall, aber ich glaube, auch früher war, was du schon sagst, das Verständnis, was das angeht, noch nicht so groß. Also früher hieß es ja, weiß nicht, jeden Tag so viel Nudeln wie möglich und wenn du das heute einem Sportler erzählst, dann denkt der, Alter, du hast ja gar keinen Plan. So. Also ich glaube schon, dass früher auch relativ viel gemacht wurde, um seinen Körper so gut es geht in Stand zu halten, aber das Verständnis davon war einfach anders.
Was ist eine geile Ernährung? Also für einen Sportler?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es da auch tausend Meinungen gibt.
Ja, und Fragezeichen, Sportler ist gleich Mensch oder ist Sportler schon wirklich nochmal ganz anders wie ein normaler Mensch zu betrachten?
Sportler ist auf jeden Fall anders zu betrachten, weil als, ich sag mal, normaler Mensch hast du, glaube ich, das Ziel, so gesund wie möglich, so lange wie möglich zu existieren oder deinen Körper in Stand zu halten.
Das hast du als Sportler nicht, oder was?
Nein, als Sportler.
Du bist 35 und dann bist aber auch egal.
Prinzipiell musst du darauf achten, dass du jetzt gerade deine Höchstleistung bringen kannst und nicht, dass es darum geht, wie lange du lebst. Also das hört sich jetzt krank an, aber da gibt es, glaube ich, schon ein paar Unterschiede, was die Ernährung angeht. Vor allem, ich glaube, was... Also, ich bin auch kein Profi, also ich interessiere mich sehr für das Thema.
Du bist Fußballprofi, Digga.
Kein Ernährungsprofi. Aber da gibt es schon Unterschiede, vor allem was den Proteingehalt und so angeht. Weil ich glaube, wir sind jetzt wieder bei normalen Menschen, muss der Proteingehalt nicht so hoch sein wie bei Sportlern. Mhm. Einfach um die Muskeln, also klar, Muskelaufbau und.
Proteine ist im Boden. Ganz viel in so Erbsen, genau, Fleisch auch.
Auch Fleisch, aber das ist halt auch immer ein Thema, was diskutiert wird, weil es ja immer mehr geht Richtung vegane Ernährung. Ja, aber das ist gerade so eine Phase, wo sich, glaube ich, jeder noch nicht so sicher ist.
Wie ernährst du dich denn? Also wenn du darüber bist, ja sehr persönlich.
Also ich versuche schon relativ viel auf Fleisch zu verzichten, aber... weil ich mir auch noch nicht sicher bin, wie ich das abdecken kann mit Bohnen, Linsen, Erbsen und so weiter. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Baue ich schon auch Fisch ein und ab und zu auch mal ein Stück Fleisch. Aber
das heißt eher so ein Oldschool, also so vom Verhältnis so wie früher der Sonntagsbraten oder so vielleicht so?
Ja, Sonntagsbraten jetzt nicht ungefähr. Also ich bin dann schon bei... Also auf jeden Fall immer Biofleisch.
Nein, ich meinte nur so vom Verhältnis, also nicht das, ja, Sonntags.
Du meinst einmal die Woche so.
Ja, oder? Genau. Weil, also das Absurde ist ja auch, wenn man das auf das Bio-Konakwa- und Wasserthema bezieht, dann hat es ja einen immensen Wasserverbrauch.
Ja, brutal.
Das Problem ist ja nicht, dass du einmal die Woche ein Stück Fleisch isst, sondern das Problem ist, dass du jeden Tag, teilweise zwei, drei Mal am Tag Fleisch isst. Und das ist einfach die Absurdität.
Das ist heftig. Also es hat sich bei mir auch total verändert. Wenn ich überlege, mit 16, 17, 18 war es bei mir auch so, habe ich auch jeden Tag, keine Ahnung, Wurst und
was weiß
ich. Ja, so, da hat es halt irgendwie nicht so gejuckt oder man hatte keine Ahnung einfach.
Ja.
Und das entwickelt sich schon immer mehr in die Richtung vegetarisch, vegan. Einmal für mich selbst, aber andererseits natürlich auch, weil man die Hintergründe viel besser kennt.
Wie werdet ihr da gecoacht? Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da einen Ernährungsberater, der kommt, der mit jedem einzelnen Plan macht?
Also ich glaube, das ist je größer der Verein, desto mehr wird es mit eingebaut. Bei uns ist es so, dass zum Beispiel unser Fitnesstrainer relativ viel Ahnung hat, was Ernährung angeht, und dass wir mit dem dann öfter mal sprechen können und uns austauschen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich bei einer Heilpraktikerin bin, die immer auf Ernährungskongressen ist und so weiter und mir dann auch Sachen rüberschickt, mit mir zusammen überlegt, was Sinn macht. Und
Wie ist es im Bereich Social Media? Gab es da auch mal sowas, also dass man da auch so eine Art Coaching bekommen hat?
Ja, wir haben einmal im Jahr, Anfang der Saison, von der Presseabteilung kriegen wir so ein Coaching, was eigentlich, wo es eher darum geht, was wir posten können, wann wir posten können, wann eher nicht und solche Sachen. Aber wie du ja weißt, habe ich nicht so viel Ahnung von Instagram. Also ich bin da schon eher ein Anfänger. Also es ist jetzt kein Coaching, wo du jetzt genau weißt,
wie das Game angeht. Und ich habe ja immer das Gefühl, dass ich mag zum Beispiel Thomas Müller sehr, weil er halt immer sehr unkonventionelle Kommentare auch gibt und das Maul aufmacht und einfach sagt, wir haben Scheiße gespielt. So, inwieweit ist das noch vorhanden? Ich habe schon das Gefühl, dass diese ganzen Interviews danach, ey, die kannst du ja auch alle schenken.
Ja.
Also wirklich, weil die so arg klappen. So,
das sind halt oft Phrasen so, ne? Also.
Ist das auch alles gecoacht, was man da hat?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist schon.
Oder ist es einfach die Summe an, wie oft man es gehört hat und dann quatscht man den gleichen Scheiß
hinterher? Ja, also es schon manchmal. Also es kommt dann auch aufs Spiel an, wenn du jetzt gerade irgendwie 3-1 verloren hast und eigentlich keinen Bock hast zu reden, aber dann die von der Presse sagen, ja komm jetzt mal zu uns und gib uns 2-3 Sätze und ja, dann haust du halt irgendwas raus, was du denkst, was jetzt gerade passt. So, ne?
Wer entscheidet eigentlich, wer sprechen darf? Also so ein bisschen. Also
wir haben ja Leute von der Presseabteilung, die dann nach dem Spiel auf einen zugehen. Also normalerweise sind es dann immer die Spieler, die ein Tor geschossen haben oder gerade ein richtig geiles Spiel gemacht haben.
Also es geht meistens nach Leistung.
Ja.
Aber es gibt schon auch teilweise so, dass man dann mal junge Spieler sagt, ey, nee, du machst noch keine Presse. Auch
ja, die werden schon geschützt.
Weil einfach das Abheben schnell kommt?
Ja, ich glaube auch, weil einfach, wenn du jetzt die ersten zwei Spiele gemacht hast, hast du erstmal einen anderen Fokus und bist nach dem Spiel vielleicht aufgedreht und in einer anderen Welt. Das ist ja einfach was brutal Besonderes. Und ich glaube, da werden die Spieler manchmal dann schon geschützt, um einfach vielleicht den Moment einfach nur zu genießen.
Was war der größte Genussmoment in deiner Karriere bisher auf dem Fußballplatz? Hast du da so einen Moment, wo du sagst, boah, das war geil?
Also ich muss sagen, mein allererstes Spiel für St. Pauli war überragend. Weil
weißt du noch gegen wen?
Duisburg.
Aha.
Das war hier am Hintertor. Es war vor allem so geil, weil das nach dem Wechsel von Frankfurt zu St. Pauli war und
also ich aus dem Tal
Frankfurt sozusagen irgendwie abgeschrieben wurde und der Trainer zu mir gesagt hat, ey, ich plane nicht mit dir, kannst du eigentlich was Neues suchen? Ich so, okay, ich bin gerade hingezogen.
Ist auch mal geil, oder?
Also, ja, also das war halt vor dem ersten Training hat er zu mir gesagt, ja, du.
Aber das heißt, also das finde ich so zum Beispiel sehr spannend, weil ich finde, das ist das Gegenteil von Potenzialorientierung. Ich finde, das ist das Gegenteil von Empathie eigentlich und so weiter. Sondern der kennt dich nicht wirklich.
Ja, also ich habe schon mal mit ihm zusammengearbeitet für 4 Monate.
Wo?
In Dortmund? In Ingolstadt. Wo es aber auch nicht so funktioniert hat. Also das erkannte mich.
Okay.
Aber das war 4 Jahre her. Und in 4 Jahren kann ja viel passieren.
Krass. Ja. Aber dieses Fußballgame, das ist schon teilweise absurd. Ich habe mal irgendwann von Spielern mir erzählt, ich hoffe, ich plaudere jetzt nichts aus, was ich gedacht habe. Aber dass Felix Magath bei so einem großen Tisch, also quasi, wo dann die ganze Mannschaft da einfach drüber gesprochen hat, dass er jetzt einen Spieler verkauft, Edu, glaube ich.
Okay.
Und der hatte, also es war halt in dem Raum, wo alle saßen, und es muss wohl so gewesen sein, dass Edu das auch mit, also das, und du denkst, und
der wusste es vorher noch nicht.
Oder? Ja. Und das denkst du nur, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das die Art und Weise ist, wie quasi miteinander teilweise kommuniziert wird.
Ja, also teilweise ist es heftig. Aber wie gesagt, also das Spiel gegen Duisburg war dann richtig cool für mich, weil das war dann das 6. Saisonspiel und die ersten 5 Spiele in Frankfurt war ich auf der Tribüne, also nicht im Kader, nicht auf der Bank, nicht gespielt. Und dann bin ich zu St. Pauli gewechselt und habe direkt das erste Spiel komplett mitgemacht und war dabei und wir haben 2-0 gewonnen. Also da war, hat alles gepasst. Es war ein, ich glaube, sogar Freitagabendspiel, also Flutlicht. Ich glaube, Hamburger Dom war gerade, also alles irgendwie geil.
Ist es einzigartig, bei AC/DC einzulaufen ins Millantor?
Ja, ist schon ein geiles Gefühl. Also ich kann es nicht beschreiben.
Ist man sich der Verantwortung bewusst, dass man plötzlich für, also das ist ja natürlich jetzt auch vergleichbar, ich glaube in Dortmund, wie viel passen da rein? 80?
80.
Ja. Ist natürlich nochmal 2,5 mal so viel.
Ja.
Ist einem das bewusst, dass man für so viele Menschen, die da, also manche Menschen haben ja wirklich dann eine Woche schlechte Laune, wenn ihr verliert. So, also.
Ja, also da gehören wir aber auch zu.
Hast du auch eine Woche schlechte Laune, wenn ihr verliert?
Ja, eine Woche wäre schlecht, weil dann ja schon wieder das nächste Spiel ist.
Ja.
Aber so 1-2 Tage auf jeden Fall. Also ist schwer zu trennen für mich. Also ich bin nicht so, dass ich dann nach Hause fahre und sage, ist egal, ob wir gewonnen oder verloren haben. Da bin ich manchmal wahrscheinlich auch zu extrem, aber ist schwer rauszukriegen.
Wie geht dann deine Frau damit um?
Ja, auch nicht so leicht auf jeden Fall für sie.
Musst du dich dann in Ruhe lassen? Geht's ins Hotel 2 Tage?
Ich muss sagen, es ist besser geworden. Kein Problem. Ich muss sagen, es ist besser geworden. Wir sind ja auch schon lange zusammen. Aber auch als ich noch 18, 19 war und wenn wir dann ein Spiel verloren haben, da ging nichts. Also da hatte ich keinen Bock auf gar nichts und hab dann auch meistens dann nichts mit ihr gemacht oder sie hat direkt gesagt, ja komm, wir sehen uns morgen oder weiß ich nicht, weil ja, da hatte ich einfach dann schlechte Laune. Ja,
also,
nee, jetzt sag du. Ich ja, wollte nur sagen, es ist besser geworden.
Ich wollte nur fragen, weil ich meine, du bist ja jetzt 28, du hast eine gewisse, oder?
Ja.
Eine gewisse Lebenserfahrung. Ihr habt auch viele Junge.
Mhm.
Wie ist so diese Rolle für dich? Ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich das erste Mal so,
ja,
so einer der erfahrensten. Davor warst du ja eher einer immer der Jungen.
Genau.
So.
Ich finde es richtig cool, weil du halt einfach mitbekommst, wie die jüngeren Leute ticken. So. Also ich bin zum Beispiel im Wintertrainingslager war ich mit dem Finn Ole Becker. Das ist unser
Riesentalent.
Riesentalent im Moment, genau. Der ist jetzt 19, da war er 18. Wir waren zusammen im Hotelzimmer und teilen uns auch jetzt immer, wenn wir auf Auswärtsfahrten sind, die Zimmer.
Mhm.
Und da merkst du halt bei manchen Sachen einfach, dass es eine andere Welt ist. Ne? Also wir haben zum Beispiel darüber geredet, dass über Erk hat dann mit seiner Freundin gerade die Harry Potter Filme geguckt.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ich war beim ersten Harry Potter Film, war ich im Kino. Da meinte er, was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch gefühlt schon 20 Jahre her. So, und ich so, jo, stimmt, kann sein. Also, da war noch eine andere Sache, wo er dann zu mir meinte, du schreibst so komisch bei WhatsApp. Und ich so, hä, was?
Warum machst du noch Kommas?
So, wo ich schon immer sage, so, wenn wir mit, keine Ahnung, wenn man mit älteren Leuten schreibt, wo man denkt, ja, die können nicht so gut über WhatsApp kommunizieren oder so.
Ja.
Das sagt man ja selber manchmal. Und ja, wenn man das dann aber hört von Jüngeren, dass sie auch sagen, du kannst über WhatsApp, was, wieso schreibst du hi, wie geht's, als Anfang, oder warum schreibst du schönen Abend noch oder irgendwas? Schreib doch einfach, was du willst. So. Ich so, okay.
Ja, das ist spannend, wie sich Sprache verändert natürlich, ne? So, und durch digitale Medien natürlich eine ganz andere Kurzform, Emoji-Kultur. Ich meine, wir sind halt nicht mit Emojis aufgewachsen. Also Finn ist auch noch nicht richtig, aber fast native digital. Ja. Also ne, wie man halt zu Menschen sagt, die quasi Mobile-Phone aufgewachsen sind.
Ja, doch, eigentlich schon. Erst 2000er Jahre, ne?
Ja, ich glaube, 2005 oder so kam das iPhone, glaube ich, oder irgend sowas.
Okay.
Also zu,
ja.
Oder 8. Also es ist jetzt so 12 Jahre, ist ja auch super spannend, weil es die Evolution ja komplett verändert. Ja. Ich weiß nicht, ob das natürlich richtig ist. Und so, ne, ich habe es nur mal irgendwo gelesen über Cristiano Ronaldo, dass er eine Stunde vorm Schlafengehen kein Handy mehr hat und es ist auch absurd, dass er in 90 Minuten Rhythmen schläft.
Das habe ich auch mal gelesen.
Das finde ich auch richtig absurd.
Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Also ein Schlafrhythmus in der 90 Minuten, das weiß ich, weil ich
15 Minuten, ne? 90. Dachte ich. Okay, bei meiner Tochter dachte ich mir, eine so eine Schlafphase 45 Minuten.
Vielleicht eine Tiefschlafphase?
Ah, okay, kann sein, ja. Mhm.
Okay. Weil ein 90-Minuten-Rhythmus besteht, glaube ich, aus verschiedenen Phasen.
Mhm.
Und das habe ich nämlich auch gelesen, aber da habe ich mich dann gewundert, weil heißt es dann, er schläft immer nur 90 Minuten und dann steht er auf, oder?
Das habe ich mich auch gefragt. War der Artikel mal nicht so...
Dann haben wir bestimmt den gleichen Artikel
gelesen. Ich muss gestehen, das war ausnahmsweise Bildzeitung. Ich lese es eigentlich nicht.
Okay, aber ich habe es irgendwann mal einfach nur gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Und da waren mehrere Artikel. Aber ich glaube, es war in keinem Artikel genau gesagt.
Wie?
Ja, weil sonst hat man ja so 9 Stunden Schlaf oder 8 Stunden Schlaf.
Das habe ich nämlich eben auch gefragt. Gleich schläft er auch... Ja, wohl tagsüber, ich weiß es nicht. Aber lieber Cristiano Ronaldo, wenn du diesen Podcast zufällig hörst von Marc Hornschuh und Viva Con Agua, dann sag uns doch, antworte doch einfach mal auf kontakt@vivaconagua.org.
Kannst du das noch kurz auf Portugiesisch sagen vielleicht?
Ja, kannst du in der anderen Sprache?
Englisch.
Englisch,
ja. Ich hatte 5 Jahre Französisch in der Schule, aber ich kann nichts.
Gar nichts?
Ja, also sehr wenig.
Sehr wenig.
Ja.
Und willst du noch mal eine lernen?
Ich hätte schon Bock auf Französisch oder Spanisch. Einfach eigentlich Spanisch, weil man damit so viel machen kann. Also das wäre sehr cool.
Wie, wenn man so, ich finde Cristiano Ronaldo relativ spannend, weil er wirklich gefühlt alles widmet, um da oben zu spielen. Muss man das? Also darf man gar nichts links und rechts machen, wenn man auf dem Level spielen will? Muss man alles sacrificen, wie man so schön im Englischen sagt.
Ja, ich glaube ja. Also wenn man auf dem Level sein will, was Cristiano Ronaldo hat.
Ich meine, er macht ja auch dieses im Dunkeln.
Das hast du mir, glaube ich, so erzählt. Ne?
Ja, dieses, das finde ich ja auch
im
spannend.
Im Dunkeln trainieren oder so.
Genau.
Also ich kenne,
um quasi die Intuition zu schulen, ja. Also so auf anderen Wahrnehmungsleveln nochmal unterwegs zu sein.
Ich habe auch nur mal so einen Test gesehen, wo die das gemacht haben, wo er dann eine Flanke bekommen hat und dann bei verschiedenen Phasen irgendwie das Licht ausging. Also einmal, wo der Ball kurz vor ihm war, dann irgendwie in der Mitte zwischen Flankengeber und ihm und dann ganz am Anfang. Das kenne ich, aber dass er komplett im Dunkeln trainiert, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich habe auch die Doku von ihm mal gesehen. Mhm. Er hat ja sein ganzes Haus so gebaut wie, ich glaube, das Real-Trainingszentrum.
Echt?
Also hat genau den gleichen Kraftraum und also ist schon heftig.
Krass, ne? Ja. Na gut, aber ich meine, das auch finde ich auch spannend, wenn man sich dann Karriere, da ist ja auch die Frage, wie lange hält so ein Körper, ne? Wir haben ja gehört, dass ein normaler Mensch das Ziel hat, sehr lange gesund zu leben, Fußballer bis 35, aber wenn man sich dann so einen Ibrahimovic oder so anguckt, dann machen die alle noch Yoga nebenher, Pilates, gibt es was du machst?
Ich mache auch ab und zu Yoga und relativ viel einfach allgemein Stretching. So.
Merkst du das? Also das war früher nicht so. Vermutlich mit, also mit 17 Döner 17, gegessen hast,
18.
Hast du Yoga noch?
Hätte ich vielleicht machen sollen.
Ne? Aber jetzt vielleicht eine Verletzung dir gespart, vielleicht. Aber merkst du einen Unterschied? Also
ja, ich mache es jetzt vor allem, weil ich, also viel für meinen Rücken, ja, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und da mache ich relativ viel Rückenübungen, Stabi. Und das muss ich, glaube ich, machen, einfach damit es stabil bleibt und damit ich mich sicher fühle, also auch ein bisschen für den Kopf. Ich glaube, es gehört auch immer viel dazu, dass du glaubst, dass du perfekt vorbereitet bist. Das ist auch zum Beispiel bei Cristiano, denke ich, dass es für ihn ein großer Teil davon ist. Ich weiß nicht, ob du das von Kobe Bryant kennst, der, wenn die eine Auswärtsfahrt hatten, ist er erstmal direkt, als sie gelandet sind, in Basketballhalle gegangen und hat so lange geworfen, bis er seinen Flow wieder hatte.
Also, wenn er nicht gut gespielt hat, oder?
Also wenn sie jetzt losgeflogen sind zum Auswärtsspiel und gelandet sind, ist er in die Halle gefahren und hat erstmal geworfen, bis er das Gefühl hatte, okay, es geht.
Ich finde, da ist also Fußball nochmal ganz anders wie Basketball, zum Beispiel weil diesen Wurf üben. Also Cristiano kann ich mir vorstellen, dass der ähnlich wie ein Kobe Bryant ist. Ja. Dass er wirklich nach dem Training anderthalb Stunden nochmal Freistöße bolzt und Elfmeter und Schüsse und so, aber ein normaler Fußballer macht das nicht, würde ich behaupten.
Also ich glaube nicht so exzessiv wie jetzt ein
Kobe Bryant.
Hey, und aber ich weiß auch nicht, wie viele Basketballer das so machen. Ne? Also,
das glaube ich auch nicht so.
Also schon anders, aber...
Ich glaube, dieser Wurf ist halt einfach, das ist halt einfach nicht vergleichbar. Ne? Ich meine, du hast halt auch 100 Punkte im Spiel und ihr habt zwei Tore.
Und du hast halt, ich glaube, fünf sind auf dem Feld und davon muss ja jeder eigentlich gut Körbe werfen können oder zumindest vier. Und bei uns, ich sage jetzt mal, die Abwehrspieler schießen in der Saison vielleicht 15 Mal aufs Tor. So, ne? Mhm. Also klar, ist gut, wenn der dann kommt, ne? Wäre nicht schlecht.
Wie oft schießt du aus?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Saison vielleicht so 3-4 Mal.
Ah, bisher?
Ja, also ich habe
bisher jetzt, auch noch nicht viel gespielt.
Nee, genau, ich habe jetzt die Spiele von der zweiten Mannschaft, da habe ich 2-mal gespielt und 3-mal bei den Profis. Also 5 Spiele, ich würde jetzt sagen, 2-3 Mal vielleicht.
Wenn man so diesen Beruf Fußballer vielleicht mit dem Aktivisten vergleicht, gibt es da Parallelen? Also wo man sagt, so, du sagst, ja, da könnte ich mir vorstellen, das ist ähnlich.
Ich glaube, dass beide einfach ja, Initiative ergreifen müssen und aktiv sein müssen, um voranzukommen. Also wenn ich jetzt faul auf der Haut liege, komme ich nicht weiter, erreiche meine Ziele nicht, kann keine gute Leistung bringen, weil ich nicht fit bin und nicht richtig trainiere. Wenn du jetzt nicht irgendwie aus dem Haus gehst und aktiv wirst, geht es bei dir auch nicht weiter oder bei Viva Con Agua und du lernst keine neuen Leute kennen oder keine neuen Projekte. Also ich glaube, das ist was einfach, dass man, wo man Energie reinbringen muss.
Ja. Wie oft musst du dich da selber, also hast du einen inneren Schweinehund, den hat ja jeder. Und was machst du, wenn du, also weil ich finde das spannend schon bei euch, Profifußballer.
Ja.
Aber natürlich dieses, klar, es ist ja auch irgendwie eins der schönsten Spiele der Welt und es macht total Spaß und so. Und trotzdem, ey, es schneit, es hat minus 5 Grad so und es hat keiner danach gefragt, ob du Bock oder nicht hast, aber du musst auf dem Trainingsplatz stehen und Vollgas geben. Wie motivierst du dich?
Du hast eigentlich schon einfach deine Ziele im Kopf. Also du weißt, dass du dieses Talent hast und dass du die Fähigkeit hast, so gut Fußball zu spielen. Und ja, hast natürlich irgendwie, wenn du in der zweiten Liga bist, willst du auch in die erste Liga. Und wenn du das im Kopf hast, kommst du auch mal durch Tage durch, wo du vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt laufen würdest. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du weißt, wofür du es machst. Ja, ich glaube, die meisten, die da sind, wo wir jetzt sind, sind auch sehr, sehr ehrgeizig und dann ja, kann man sich da aufraffen. Meistens.
Was machst du so, ihr habt ja relativ, also es klingt ja immer alles so nach diesem Luxusjob, aber ihr habt ja gar nicht so viel Zeit im Jahr einfach mal ohne Fußball. Was machst du in den Zeiten?
Also meistens so viel weg wie möglich.
Reisen.
Genau. Ja. Ich war jetzt diese Sommerpause in Portugal, in Davos sind rumgefahren mit meiner Freundin. Hat uns richtig gut gefallen. Also wir sind in Lissabon gestartet und dann die Westküste runter. War richtig cool. Also auf jeden Fall immer reisen. Ich bin ja, dadurch, dass wir halt nicht so viel Möglichkeiten haben zu verreisen. Also das ist jetzt eigentlich halt dann immer Sommer und Winter, aber Winter ist Weihnachten dabei, wo du dann danach vielleicht noch eine Woche höchstens hast. Das heißt, ich versuche das immer so gut es geht auszunutzen.
Cool. Gibt's noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
Seid aktiv, geht auf die Straßen, bringt Energie rein in das, worauf ihr Bock habt.
Gib mir noch einen Kopf auf. Wie beobachtest du diese ganze junge Aktivistenszene um Fridays for Future und spielt das eine Rolle bei euch? Also wird über sowas auch gesprochen?
In der Mannschaft?
Ja.
Ja, einfach dadurch, dass es viel präsenter jetzt auch in den Medien wird, hat man das viel mehr auf dem Schirm. Also deswegen haben wir ja auch schon drüber gesprochen, finde ich, wenn man Instagram so nutzen kann, richtig cool, weil dadurch einfach jeder eigentlich darauf aufmerksam wird.
Ja.
Je nachdem, wie man es vermarktet, aber da seid ihr jetzt schon was Profis drin oder seid Profis drin, kriegt es halt jeder mit, vor allem in Hamburg. Und wir dann natürlich auch in der Kabine, wo man dann sieht, Alter, guck mal, wie viele Leute da waren. Deswegen finde ich geil.
Geil, vielen Dank, Marc Honcho.
Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Geiler Mensch und geiler Fußball. This is Viva Con Agua.